Wir fangen heute Abend im Psalm 87 an. Sehr kurzer Psalm. Heißt hier von den Söhnen Korahs, ein Psalm, ein Lied. Seine Gründung ist auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore des Zion mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist über dich geredet, du Stadt Gottes. Ich will Rahab und Babel erwähnen bei denen, die mich kennen. Siehe, Philistäer und Tyrus samt Kusch, dieser ist dort geboren. Von Zion aber wird gesagt werden, Mann für Mann ist darin geboren und der Höchste, er wird es befestigen. Der Herr wird schreiben beim Verzeichnen der Völker, dieser ist dort geboren. Und singend und in Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Zion ist natürlich dieser Berg, auf dem Jerusalem erbaut wurde, auf dem der Tempel gebaut wurde. Das heißt hier, der Herr liebt die Tore des Zion und seine Gründung ist auf den heiligen Bergen. Die Stadt Gottes wird es auch genannt. Heilig ist eine heilige Stadt, weil Gott selbst dort wohnt. Gott hat seinem Volk gesagt, hat sich ein Volk erwählt im Alten Testament als Zeugnis für sein Wirken mit den Menschen, für alle Völker. Das sollte ein Licht sein, dass alle Gott finden. Und er hat sich im Alten Testament einen Ort erwählt, einen physischen Ort, den Berg Zion, Jerusalem, den Tempel, erst das Heiligtum, dann den Tempel. Und hat gesagt, da will ich wohnen, das wird mein Treffpunkt sein mit den Menschen, da werde ich meine Herrlichkeit erfahrbar machen und da werde ich euch begegnen. Und der Herr liebt die Tore des Zion mehr als alle Wohnungen Jakobs, das ist Israel. Herrliches ist über dich geredet, du Stadt Gottes, das ist die Einleitung. Und dann in meiner Bibel sind zwei Striche, in manchen anderen Übersetzungen steht vielleicht das Wort Selah. Bedeutet wahrscheinlich so viel wie ein Zwischenspiel. Also es ist die erste Strophe, die Einleitung. Herrliches ist über dich geredet, du Stadt Gottes. Und dann in dem nächsten Abschnitt wird uns gesagt, was ist denn das Herrliche? Prophetisch offensichtlich, na, es ist was über dich geredet. Was ist denn das Herrliche, was über Jerusalem prophezeit ist? Und das Thema war sehr Erstaunliches. Wie gesagt, dass Gott Israel erwählt hat, na, erwählt hat, mit den Juden zu wirken. Das ist offensichtlich im Alten Testament. Aber hier sehen wir was sehr Erstaunliches. Er sagt, ich will Rahab. Rahab ist Ägypten. Rahab bedeutet so viel wie die Stolze, Ägypten. Und Babel, ich will Rahab und Babel erwähnen bei denen, die mich kennen. Siehe Philistäer und Tyrus samt Kusch. Das ist Äthiopien. Dieser ist dort geboren. Von Zion wird gesagt, ein Mann für Mann ist darin geboren und der Höchste, er wird es befestigen. Der Herr wird schreiben beim Verzeichnen der Völker, wenn er die Nationen verzeichnet, das Bild von einer Zählung hier, einer Volkszählung, dieser ist dort geboren. Erstaunlich, also er spricht hier von den Völkern um Israel herum, von den Feinden Israels eigentlich. Ägypten und Babylonien waren vielleicht die größten Verfolger Israels im Alten Testament. Und dann haben wir Philistäer, die Philister waren ständige Feinde von Israel. Ihr könnt das Buch der Richter lesen, die ihnen sehr zugesetzt haben. Und dann Tyrus, eine Stadt an der Küste, die für ihren Reichtum bekannt war, eine heidnische Stadt auch. Und dann samt Kusch, Äthiopien, Nordafrika. Und er sagt, ich will diese erwähnen bei denen, die mich kennen. Das heißt, nicht nur Israel wird mich kennen, nicht nur die Juden werden mich kennen, sondern all diese Nationen werden mich auch kennen. Und da wird was passieren, da ist eine Verheißung, es wird was passieren, dass diese Nationen, die Israel feindlich gesinnt waren, dass sie den Herrn kennen werden. Und man wird über sie sagen, dieser ist dort geboren. Wo dort? Ja, vom Kontext her in Zion, in Jerusalem. Diese Menschen, diese Heiden werden eingeborene Staatsbürger, können wir sozusagen sein, in Jerusalem, in dieser Stadt Gottes, die der Herr liebt, wie er uns gesagt hat hier im Vers 2. Und dann im Vers 5 wird uns darüber hinaus gesagt, Mann für Mann ist darin geboren. Das heißt, es wird etwas Persönliches, etwas Individuelles sein. Menschen werden hineingeboren in diese Stadt Zion, in die Stadt Gottes. Und es ist nichts Allgemeines oder irgendwo ein Haufen, weil du zu irgendeiner Nation gehörst, sondern es ist eine persönliche Geburt. Mann für Mann. Und der Höchste wird es befestigen. Gott wird den Bestand geben. Es wird auf Gott gegründet sein. Und der Herr wird schreiben beim Verzeichnen der Völker, wenn er die Völker abzählt sozusagen, dieser ist dort geboren. Wieder dieser, die Heiden. Mann für Mann, wer hineingeboren wird in diese Stadt Jerusalem, in diese Stadt Gottes. Wovon spricht er hier? Ist erstaunlich. Na, wie können Heiden hineingeboren werden in die Stadt Zion? Geboren sein dort. Ich persönlich glaube, dass es prophetisch spricht über die Zeit der Gemeinde, wo Gottes Volk nicht mehr auf nationale Identität beruht, sondern ja, auf einer Geburt, auf einer neuen Geburt. Ihr müsst von neuem geboren werden, wenn ihr Gottes Reich sehen wollt. Im Alten Testament haben wir sehr viele physische Bilder. Na, ein physisches Volk, einen Berg Zion, eine physische Stadt Jerusalem, einen physischen Tempel, wo Gott gesagt hat, da werde ich mich mit euch treffen. Im Neuen Testament, ich denke an das Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin am Jakobsbrunnen, wo sie da diskutiert haben, ja, eure Väter beten in Jerusalem an und die Frau sagt, unsere Vorfahren, die haben gesagt, wir sollen hier am Berg Moria anbeten. Und Jesus hat gesagt, hör mal, es wird ein Tag kommen, da werdet ihr weder an dem Ort noch an dem Ort anbeten. Anbetung Gottes wird nicht irgendwo was mit einem Ort, mit was Physischem zu tun haben, sondern die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Also die, die auf Christus vertrauen, die erben mit Abraham. Abraham ist der Vater der Glaubenden, auch der Patriarch Israels, der Vorfahre von Jakob, von Israel. Und wir haben im Römerbrief, wenn wir es jetzt dann aufschlagen, Römerbrief Kapitel 11, da spricht der Paulus davon, dass nicht ganz Israel Israel ist, sondern es gibt offensichtlich Nation Israel, aber dann gibt es ein geistliches Israel, die wirklich Gott glauben. Nicht nur die Namenschristen, würden wir heute sagen, die Namensjuden, sondern die wirklich Gott vertraut haben, die sind das wahre Israel, die Glaubenden, die sind die, die die Verheißungen Gottes erben. Und dann spricht der Paulus davon, dass die Ungläubigen aus diesem Ölbaum, das ist die Wurzel, der Ölbaum, der die Verheißung hat, Israel, das geistliche Israel jetzt, die Gott glauben, die nicht glauben, die werden ausgerissen, die Zweige, aber die glauben von den Heiden, werden eingepflanzt werden. Ist derselbe Baum, ist derselbe Ölbaum, aber hier diese Verheißung, es wird passieren, dass die Menschen nicht mehr eingeteilt werden in Juden und Heiden und oder Griechen, damit waren die Heiden gemeint, sondern Gott wird sein Volk erweitern sozusagen und die gläubigen Heiden werden hinzugefügt werden. Das ist was Unglaubliches. Für uns klingt das heute so, naja, okay, das hat Gott gemacht, aber wenn ein Jude das damals gelesen hat, das war unglaublich. Was die Ägypter und die Babylonier und die Philister, hier die Palästinenser würden wir heute sagen, das war dieses Gebiet, was die sollen alle Teil sein von dem Zion, von dieser Stadt Gottes, wo Gott seine Verheißungen gegeben hat. Und Gott würde sagen, ja, das ist mein Plan. Wenn ihr in Christus seid, seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung erben. Im Hebräerbrief 11 wird über Abraham geschrieben, er erwartete eine Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann sagt er von diesen ganzen Glaubenshelden, die da aufgezählt sind im Hebräerbrief Kapitel 11, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Also er erwartet eine Stadt, die von Gott gebaut wird, aber sie sind im Glauben gestorben, haben diese Verheißung nicht erlangt und bekennen, dass sie Fremde sind auf der Erde. Also sie haben was Größeres erwartet als nur eine physische Stadt in Jerusalem. Denn die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchten. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, also Abraham aus Ur zum Beispiel, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren, wenn das ihr Ziel gewesen wäre, wenn das die Vision für ihr Leben gewesen wäre. Aber es heißt dann, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Er hat ihnen eine Stadt bereitet. Geistliche gesprochen, offensichtlich. Im Hebräerbrief 12, Vers 22 heißt es über uns, oder die Gläubigen zu der Zeit, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Sagt diesen Leuten, ihr seid gekommen zu diesem Berg Zion. Ihr seid gekommen zu dieser Stadt Gottes. Und dann sagt er, was es ist, dem himmlischen Jerusalem. Hebräer 12, 22 ist es. Ihr seid zu dem himmlischen Jerusalem gekommen und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Also hier ein himmlisches Jerusalem, die Gemeinde zu Jesus, der den Bund vermittelt hat. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus darüber, dass Jerusalem droben, das ist frei und das ist unsere Mutter. Da werden wir hineingeboren. Ich glaube, dass das die Erfüllung ist von dieser Prophetie. Dieser Prophetie, dass auch Heiden hineingeboren werden in Gottes Stadt. Dass sie Gemeinschaft haben dürfen mit Gott, dass sie bei Gott wohnen dürfen. Wie gesagt, damals war es eine physische Stadt. Was ist heute Gottes Wohnung? Wo wohnt Gott? Gibt es noch einen physischen Tempel? Nee, der ist zerstört worden, 70 nach Christus. Jesus hat gesagt, ihr habt diesen Tempel, der sollte ein Bethaus sein, wo Gott geehrt wird, das habt ihr zu einer Räuberhöhle gemacht und sie haben Jesus abgelehnt und Jesus hat gesagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ein äußeres Gebäude, was eigentlich was Geistliches symbolisieren sollte, eine geistliche Realität ausdrücken sollte, nämlich Gottes Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott und dass Gott geehrt wird. Das Äußere ist bedeutungslos, wenn das Herz nicht passt und Gott hat es weggetan. Und er hat stattdessen ein neues Gebäude, ein geistliches Gebäude, eine geistliche Stadt in Existenz gerufen und das ist die Gemeinde. Petrus schreibt uns, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Im 1. Korinther 3 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. In jedem Gläubigen, aber auch jeder einzelne Gläubige wird auferbaut zu einem Tempel Gottes, nämlich der Gemeinde. Da wohnt Gott. Epheser 2, da sehen wir auch, dass diese Prophetie in Psalm 87 beantwortet ist. Da heißt, wer mitlesen will, Epheser 2, Abvers 16, dass er die beiden, das heißt die Juden und die Heiden, die so verfeindet waren und wo so ein krasser Kontrast war im Alten Testament, und er hat die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt. Die beiden, die so verfeindet waren. Die Juden damals haben gedacht, dass die Heiden nur dazu da sind, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Dacht, wir sind das erwählte Volk und das sind die Verdammten. Aber nee, Gott sagt, diese beiden sind versöhnt worden. In einem Leib. Mit Gott versöhnt durch das Kreuz. Durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und er hat Frieden verkündet euch, den Fernen, den Heiden, und Frieden den Nahen, den Juden. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Durch den Geist Gottes haben wir Zugang zum Vater, durch das, auf Grundlage von dem, was Jesus für uns getan hat. Und dann schreibt er diesen Ephesern, die ja Heidenchristen waren, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, wie früher die Heiden, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid Mitbürger. Ihr seid, um es in der Sprache dieses Psalms zu sagen, ihr seid in Jerusalem Geborene. Ihr seid geborene Bürger in diesem Jerusalem, in dem himmlischen Jerusalem, in der Gemeinde. Durch ihn, durch Jesus haben wir beide in einen Geist Zugang zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und so seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört zu Gottes Familie. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das immer wieder, die lebendigen Steine. Wir wachsen zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Gott will in unserer Mitte wohnen als Leib Christi. Leib Christi drückt es schon aus. Ne? Jesus ist das Haupt, er teilt sein Leben mit uns, wir sind sein Leib. Wir sind sein Tempel als Gemeinde, als Gläubige. Behausung Gottes, wow, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gott wohnt in dir. Gott will sich ausdrücken durch dich. Du bist sein Leib. Wir als Gemeinde sind sein Leib. Er will sich ausdrücken durch uns. Das ist eine hohe Berufung. Das ist ein riesiges Vorrecht. Dass Gott sich durch uns ausdrücken will, ist gewaltig. Dass Gott mit mir was bauen will, ist unglaublich. Dass er mich als einen Baustein verwendet, um sein Reich zu bauen, seinen Tempel zu bauen. Das Ganze hat noch eine zukünftige Komponente, glaube ich. Also im Hebräerbrief hat er gesagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid dort angelangt in Jesus. Aber dann das Hebräer 12, aber dann in Hebräer 13 sagt uns, lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Er sagt es zu diesen Christen, die damit gekämpft haben, ja, soll ich zu Jesus stehen und Verfolgung dafür erleiden? Und er hat gesagt, nee, lasst uns rausgehen zu Jesus, lasst uns mit ihm stehen. Der wurde auch außerhalb der Stadt gekreuzigt. Als Verbrecher. Er sagt, lasst uns zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also wir sind auch noch weiter auf der Suche, wir sind noch nicht angekommen, wirklich an der letztendlichen Bestimmung. Dieses himmlische Jerusalem, wir sind schon zu dem gelangt als Gemeinde, aber wir sind noch nicht vollendet, wir sind noch nicht in Vollendung da, es ist noch nicht in Perfektion gegenwärtig unter uns. Sehen wir in der Offenbarung dann die Vollendung, die verherrlichte Gemeinde. In Offenbarung 3 wird den Christen oder der Gemeinde in Philadelphia gesagt, die treu waren, aber verfolgt wurden, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinem neuen Namen. Und dann Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Meer, im Alten Testament oft ein Bild für die Nationen, für die Heiden. Das ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und wer ist die Braut Christi? Die Gemeinde. Ich glaube, wir sehen hier die verherrlichte, vollendete Gemeinde. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Denn er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Hier, er ist das himmlische Ziel und das himmlische Jerusalem. Er ist in der Mitte seines Volkes. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das ist, was Jesus sagt. Und so lasst uns lesen den letzten Vers hier. Vor dem Vers 7 haben wir wieder diese zwei Striche oder das Sela, das Zwischenspiel. Und jetzt haben wir die letzte Strophe. Wow, Riesenverheißung, Gott wird diese Heiden hinzufügen zu seinem Volk, zu seiner Stadt. Die werden geboren werden darin, individuell. Gott hat keine Enkelkinder, du musst von neuem geboren werden, du persönlich. Und es passiert, wenn du deine persönliche Schuld bekennst und Jesus annimmst als deinen Retter, der dir für deine Schuld bezahlt hat am Kreuz und ihn einlädst, in dein Leben zu kommen. Dann nimmt er in dir Wohnung und du wirst Teil von dieser Stadt, du wirst hineingeboren in die Familie Gottes, hineingeboren in dieses himmlische Jerusalem. Etwas Persönliches, eine persönliche Bekehrung ist nötig. Habe ich früher nie verstanden. Ich habe gedacht, ich gehe in die Kirche und bin nur Christ. Nicht nur, weil du in die Garage gehst, wirst du kein Auto. Das ist was Äußeres. Es braucht eine Geburt. Und wird geboren in die Familie Gottes. Was Persönliches. Persönliche Bekehrung. Und dann in dem letzten Vers heißt es, als Resultat von dem und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Also sie waren feiern und tanzen und sagen, alle meine Quellen sind in dir. Jesus hat gesagt, ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Jesus hat gesagt, wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer zu mir kommt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers hervorströmen. Das ist was, was nur Gott schenken kann, dieses ewige Leben, das uns hervorsprudelt. Das Wasser des Lebens. Das ist auch ein Thema, was wir sehen, wenn ihr in der Offenbarung nachlest, diese Beschreibung des himmlischen Jerusalems, dass da ein Fluss ist, der Heilung bringt und der Wachstum bringt und der alles gedeihen und blühen lässt und alles schön und perfekt sein lässt. In Hesekiel 47 haben wir ein ähnliches Bild von einem Strom Wassers, der aus dem Allerheiligsten hervorströmt, aus dem Tempel und der alles lebendig macht und neu macht und erfüllt. Sehr schwierige Bibelstelle, aber wahrscheinlich spricht es von demselben. Diese Gegenwart Gottes in unserem Leben, Gegenwart Gottes in unserer Mitte, das ist Quelle des Lebens, die Quelle des Wassers, das, wonach unsere Seele sich sehnt, was uns erfüllt, was uns zufrieden macht, was unseren Durst stillt. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten und der wird nimmer hungern bis in Ewigkeit. Jesus, das lebendige Wasser, Jesus, das Brot des Lebens. Also diese wunderbare Wahrheit, prophetisch hier im Alten Testament festgehalten, dass Gott auch die Heiden hinzufügen wird zu seinem Volk. Und da so was ganz Wunderbares Neues machen wird, ein Volk Gottes, eine neue, eine himmlische Stadt, Jerusalem, in deren Mitte er sein wird und Quellen, seine Quellen, die dort in ihrer Mitte sind. Sehr positiver Psalm, Psalm 87. Kontrastprogramm, Psalm 88. Ein sehr negativer Psalm, vielleicht sogar der deprimierendste Psalm in der ganzen Bibel. Psalmen sind aus dem Leben gegriffen, so ist das Leben. Mal sind wir erfüllt und begeistert und voll und fließen über, mal sitzen wir im Loch und wissen nimmer weiter. Psalm 88 ist ganz sicher ein Blues-Song gewesen. In Moll geschrieben, ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Koras, dem Chorleiter, nach Machalat zu besingen. Das war die Melodie, ein Maskil von Heman, dem Esrachiter. Herr, Gott meines Heils. Das ist der erste Vers in dem Psalm. Er sieht noch auf Gott, Gott meines Heils. Und dann liest das letzte Wort in dem Psalm. Das letzte Wort in dem Psalm ist Finsternis. Normalerweise sehen wir in dem Psalm eher umgekehrt, wo der Psalm dem Herrn sein Herz ausgießt und all seine Anliegen und Leiden und seine Verzweiflung und all diese Dinge, die er nicht versteht, zu Gott bringt und seine Klage zu ihm ausschreit und dann während er zu Gott betet und auf Gott schaut, werden seine Gefühle verändert und sein Herz verändert und am Ende preist er den Herrn. Psalm 88 ist umgekehrt. Fängt mit Hoffnung an. Herr, Gott meines Heils. Hier haben wir das Bekenntnis von einem schwachen Glauben, der von jemandem, der wirklich im Loch drin sitzt, der depressiv ist, der deprimiert ist. Aber der Psalm endet mit Finsternis, mit Hoffnungslosigkeit. Auch eine menschliche Erfahrung, Nur zum menschlichen Leben gehören nicht nur diese emotionellen Hochzeiten, sondern auch Tiefen manchmal. Wenn wir gehen durchs Tal des Todesschattens, wie es im Psalm 23 heißt. Herr Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Tag und Nacht habe ich zu dir gebetet, zu dir ausgeschrien, Gott. Das ist ein Lied, ein Gebet eines gläubigen Menschen. Meistens war nicht das letzte Mal Tag und Nacht zu Gott gebetet haben, mit dieser Intensität. Oft beten wir leider nur, wenn wir drinnen hängen. Hilfe! Rette mich, ja. Wenn es uns gut geht, vergessen wir es. Zu oft. Aber hier, beeindruckend, ne? Ein wahrscheinlich viel geistlicherer Mensch als ich. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal Tag und Nacht gebetet habe. Des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir, also dieses beständige Ausschreien zu Gott. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Hör mir zu, Gott, ignoriere mich nicht. In einer Situation, wo er Gott nicht gesehen hat. Gott scheinbar so fern ist und scheinbar nicht hört, wo Gott nicht sichtbar ist. Die Erfahrung der Gottesferne, auch eine biblische Erfahrung, wie wir hier sehen. Scheinbar an Gottesferne, wir wissen, dass Gott immer da ist. Dass er uns nie verlässt. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber nicht immer spüren wir das, dass er da ist. Das ist eine Tatsache, absolute Tatsache, eine geistliche Wahrheit. Jesus, Gott ist da. Wir können Psalm 139 lesen. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Selbst wenn ich ins Totenreich gehe, da bist du da. Soll ich fliehen bis ans äußere Ende der Erde? Du bist da. Gott ist da. Aber nicht immer spüren wir das oder sehen wir das subjektiv, besonders wenn wir im Loch drin sitzen. Das ist so ein Kennzeichen von Depression. Man sitzt in so einem Loch drin und man sieht nichts mehr außer das Loch. Das ist dieser Tunnelblick. Oft sehr schwer zu motivieren, solche Leute. Oft sehr schwer, da auch einen Zugang zu bekommen. Die sehen nichts anderes als dieses Loch in dem Zeitpunkt. Und oft noch so viel reden und denk positiv und mach, es kommt oft nicht durch. Das ist die Situation, in der Psalmist der Heman war. Vers 4, denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Scheol, dem Totenreich, dem Tod. Lieber beten wir hier, meine Seele ist gesättigt mit guten Dingen und mit Lobpreis und Gottes Gnade und Gottes Segen. Aber es tut schon weh, das zu lesen, oder? Meine Seele ist satt vom Leiden. Oh, oh. Abgefüllt mit Leiden. Und mein Leben ist nahe dem Scheol. Hat gedacht, er stirbt, er wird sterben. Vielleicht eine schwere Krankheit. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren, ins Grab. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Habt ihr schon mal so richtig kraftlos gefühlt? Wenn man richtig deprimiert ist, hat man überhaupt keine Kraft, keine Motivation mehr. Leute kommen oft gar nicht aus dem Bett raus. Und Depression kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Ne? Manchmal ist es selbstgeschnitzt sozusagen. Wir haben unser Leben so richtig schön versaut und haben gesündigt und kaputt gemacht und dann sind wir deprimiert darüber. Das sind so situationsbezogene Depressionen. Manchmal sind es Depressionen, die von einer physischen Krankheit herkommen, Stoffwechselprobleme. Ich weiß gar nicht genau, wie die Fachleute sagen, ich glaube endogene und wie heißen die anderen? Exogene, ja, die endogenen Depressionen. Du sitzt plötzlich im Loch drin und fühlst dich kraftlos hier, alles ist finster und du weißt gar nicht warum. Na, manchmal wissen wir es, das kenne ich auch. Bin deprimiert, weil ich so dumme Entscheidungen getroffen habe und weil ich gesündigt habe und andere verletzt habe und mich verletzt habe und der Teufel klagt mich an und verdammt mich und bin deprimiert, wenn ich mal diesen ganzen Scherbenhaufen ansehe. Manchmal ist es endogen. Manchmal weiß man gar nicht, woher. Irgendwo Stoffwechsel funktioniert nicht richtig oder da gibt es irgendein Problem. Und du bist deprimiert. Ich denke, manchmal können es geistige Angriffe sein, aber wir müssen da vorsichtig sein. Wir dürfen solche Dinge nicht so über den Kamm scheren. Hier vielleicht eine körperliche Krankheit. Aber ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, unter die Toten hingestreckt. Wir Schlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Ich bin fern von Gottes Wirken, von Gottes helfender oder rettender Hand. Bin abgeschnitten, dieses Gefühl von Einsamkeit auch. Weiß denn, wer das von euch kennt? Eine furchtbare Erfahrung können die, die es noch nicht erlebt haben, wahrscheinlich gar nicht wirklich völlig verstehen. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternis, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Fühlt sich schuldig, offensichtlich. Hat das Gefühl, es ist Gottes Gericht über ihn. Mann, ich habe gesündigt und hänge ich jetzt drin. Mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Kann wahr sein, kann falsch sein. Manchmal werden wir gezüchtigt von Gott. Manchmal verdammt uns der Teufel. Und das auch, wir können uns auch in Depressionen reindenken, ne? Wenn wir in Selbstmitleid verfallen und uns immer nur um das Negative kreisen und um unser Versagen und uns verdammen lassen vom Teufel. Gott sei Dank, wenn das der Fall ist, wir müssen ja dort bleiben. Ne? Wenn der Teufel uns verdammt, hier, wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Jesus hat bezahlt, ganz egal, was du getan hast. Ganz egal, wo du gewesen bist. Kein Christ muss mehr deprimiert sein wegen einer Sünde, wegen einem Mist, den er verbockt hat. Weil Jesus hat bezahlt dafür. Es ist vergeben, es ist weg, es wird dann immer zugerechnet. Und Gott verheißt sogar, dass er alles zum Guten mitwirken wird im Leben von denen, die ihm lieben. Alles, nicht manches, nicht einiges, nicht das meiste, sondern alles. Gott wird unseren Schrott in Gold verwandeln. Und Mann, bin ich dankbar dafür. Das ist neben unserer Erlösung eins der erstaunlichsten Dinge, ist ja Teil unserer Erlösung eigentlich. Aber dass Gott auch unsere Sünden, unser Versagen erlöst und das, was der Teufel zum Bösen gemein hat, dass Gott es umdreht und es zum Guten verwendet. Und ich habe das erlebt in meinem Leben, in so manchen Situationen, wo mein Herz gebrochen war oder auch wo ich wirklich gesündigt habe und missgebaut habe und gebrochen war. Aber auf längere Sicht, wenn man zurückschaut, merkt man, okay, Gott hat da was getan in meinem Herzen. Und er hat es benutzt.
Entschuldigung, aus viel Schrott wird dann viel Gold.
Ja. Ich meine, Paulus schreibt, dass wir manchmal durch tiefe Dinge durchgehen, damit wir andere trösten können mit dem Trost, mit dem wir getröstet werden. Und der beste Seelsorger ist der, der einen anderen sagen kann, du weißt was, ich war dort. Ich habe dasselbe erlebt, ich habe denselben Mist gebaut. Aber guck mal, was Gott getan hat. Ich meine, meisten Eheseelsorger, die so einen Ehe- und Familiendienst haben, sind Leute, die vor der Scheidung gestanden sind, wenn man die Zeugnisse liest. Zumindest die, von denen ich kenne. Und Gott hat es gebraucht. Gott hat den Schrott in Gold verwandelt. Und jetzt können sie anderen dienen, weil sie genau wissen, wie es ist. Weil sie dort waren. Und das ist Teil von Gottes Erlösung. Also das, was er hier beschreibt, diese Erfahrung, ist ja subjektiv. Ne? Das beschreibt nicht unbedingt die Realität. Aber es beschreibt, wie er sich gerade gefühlt hat. Ich glaube nicht, dass er verlassen war von Gott. Aber manchmal fühlen wir uns verlassen. Gott, wo bist du? Was geht ab? Warum hörst du mich nicht? Und wir wissen, dass in Christus Jesus keine Verdammnis ist, sondern wenn er Christus für uns gegeben hat, wird uns halt mit ihm auch alles geben. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendwas anderes in dieser Welt kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Verkürzt wieder gegeben jetzt, Römerbrief Kapitel 8, könnt ihr nachlesen. Wissen, das ist die Wahrheit, aber manchmal fühlen wir uns verdammt. Wir lassen uns mitreißen, wenn wir nicht vorsichtig sind mit dem geistlichen Kampf, dass wir sagen, nee, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Und lassen uns da reinziehen auch. Also er hat das Gefühl, dass er unter Gottes Zorn ist in Vers 8. Dass es von Gott kommt. Und damals, die Leute haben oft so gedacht, wenn du krank bist, dann ist es Gottes Strafe. War das Denken damals. Es ist nicht so. Manchmal kann es Gottes Tüchtigung sein. Aber man kann ganz sicher nicht sagen, dass es immer von Gott kommt, wenn wer krank ist. Aber die Leute haben damals so gedacht. Du bist krank, oh Mann, du musst was Schlimmes verbockt haben. Gott straft dich gerade. Ist nicht die Wahrheit. Und dann im Vers 9, meine Bekannten hast du von mir entfernt. Hast mich ihnen zum Gräuel gemacht. Ich bin eingeschlossen und ich kann nicht herauskommen. Vielleicht hat er eine ansteckende Krankheit. Vielleicht hat er Aussatz, was ihn auch sozial völlig isoliert hat. Er wurde zum Unreinen für alle. Seine Frau, wenn er eine hatte, hätte sich scheiden lassen von ihm. Seine Kinder konnte er nicht mehr halten. Er musste als Ausgestoßener leben oder als Eingeschlossener hier, als Abgesonderter von den anderen Menschen. Also offensichtlich, er ist in der Situation, er ist krank, er fühlt sich schuldig, er fühlt sich verdammt, er fühlt sich allein. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich her den ganzen Tag, ich strecke meine Hände aus zu dir. Erstaunlich hier der Glaube, schwacher Glaube vielleicht auch, aber ich lese das und ich denke mir, hey, das ist starker Glaube. Auch wenn der mit so einem zarten Pflänzchen von Glauben sich nach Gott ausstreckt. Aber das ist starker Glaube, in solchen Umständen trotz allem an Gott festzuhalten. Und er schreit weiter zu ihm den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab? Im Abgrund von deiner Treue werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens. Also Gott, ich bin bereit, von dir zu erzählen, aber Mann, wenn du mich jetzt sterben lässt, wenn es jetzt aus ist mit mir, Gestorbenen werden dich nicht preisen. Das wäre sehr interessant, oder? Wenn mal beim Begräbnis irgendwo, wenn es gerade still ist, mal jemanden singen hört, da im Sarg drinnen. Würden die meisten aufstehen und davonlaufen, glaube ich. Werden in der Finsternis bekannt werden, deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens. Alles Bilder hier für die Verstorbenen, für das Grab. Wieder menschliche Perspektive. Das ist hier keine Theologie über die Auferstehung oder das Leben nach dem Tod, was passiert, wenn wir sterben. Das ist jetzt rein irdisch gesehen. Wenn ich sterbe, dann komme ich ins Grab und kann Gott nimmer preisen und nimmer anderen von ihm erzählen, von seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade. Vers 14, ich aber, Herr, schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Ja, morgens schon zu Gott gebetet. Es ist gut, wenn wir unseren Tag mit Gott anfangen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Das Gefühl, er ist verworfen von Gott. Das haben ihm die anderen Menschen gesagt wahrscheinlich. Hey, du bist krank, du bist geschlagen von Gott. Vielleicht hatte er Aussatz. Gott will nichts mit dir zu tun haben, du bist ein Unreiner. Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie der David betet, selbst wenn ich ins Totenreich gehe, Herr, du bist da. Aber hier die subjektive Erfahrung ist, Gott, du versteckst dich vor mir. Wo bist du, Gott? Schon mal so gebetet? Schon mal das Gefühl gehabt, ich bin allein, ich sehe Gott nicht, ich spüre Gott nicht. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch gläubig bin. Ja, wenn du zu Gott betest, dann bist du noch gläubig. Das ist der Punkt hier. Ich habe das Gefühl, Gott, ich könnte genauso gegen eine Wand schreien. Mit einer Wand reden. Ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht, du wirkst nicht in meinem Leben. Das war sein Gefühl zu dem Zeitpunkt. Aber das Schöne finde ich, und das ist Glaube, er hat trotzdem nicht aufgehört, zu Gott zu reden und zu beten und auf ihn zu schauen. Sich nach ihm auszustrecken. Vers 14. Ich aber, Herr, schrei zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Der ganze Psalm ist ein Gebet. Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Frage, ob das wörtlich ist oder bildlich ist hier für seine moralische Krankheit, seine Sünde. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Wieder hat das Gefühl, er ist gestraft von Gott, er ist verwirrt. Kennt sich nicht mehr aus. Gott, warum passiert es in meinem Leben? Vers 17, deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Gott, ich bin gestraft von dir. Du bist zornig auf mich. Du vernichtest mich. Ich halte es nicht mehr länger aus. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umbringen mich allesamt. Wir würden heute sagen, mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Tag, was heißt den nächsten Tag, die nächste Stunde überleben werde, die nächste Minute überleben werde. So hänge ich drin in dieser Depression hier. Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Ich bin allein. Ich bin einsam. Ich wollte eigentlich den nächsten Psalm noch machen, nicht so deprimiert aufhören hier. Aber ich denke, wir kommen heute nimmer dazu. Wir sehen in diesem Psalm 88 einen Menschen, der wirklich drin hängt. Aber wir sehen Glauben, der trotzdem sich nach Gott ausstreckt, trotz allen schlimmen Umständen. Und das kann uns ein Vorbild sein. Und das ist oft genau der Schlüssel auch, um aus dem Loch rauszukommen, weil Gott streckt uns seine Hand entgegen. Und wenn du dieses Gefühl hast, ich bin allein, ich fühle mich einsam, ja, wir fühlen uns manchmal einsam, aber du bist nie allein. Denn Jesus hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bei dir. Du bist mein Augapfel, du bist mein geliebtes Kind. Und das ist die Wahrheit, egal wie du dich fühlst. Auch wenn wir es manchmal nicht fühlen und subjektiv es den Anschein hat, wir sind allein und von Gott verlassen und bestraft und wir sind so gut wie tot. Wir sehen keinen Ausweg, wir sind krank. Und oft, wenn man krank ist, ne, das hat auch Auswirkungen auf unsere Psyche, auf unsere Seele, auf unser geistliches Leben auch, wenn wir voller Schmerzen sind und nicht aus und ein wissen. Aber die Wahrheit ist, Gott ist da. Und du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hand. Und wir müssen zurückkehren zu dem ersten Vers. Der erste Vers, der sagt, Herr, Gott meines Heils. Gott, du bist mein Heil. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir das im Neuen Testament viel klarer sehen. Weil wir können aufschauen zu Jesus am Kreuz. Wir können auf ihn schauen, der den Tod überwunden hat. Und ich kann sagen, hey, selbst wenn mich das umbringt, selbst wenn ich sterbe, im nächsten Augenblick bin ich bei Gott in seiner Herrlichkeit. Und der Paulus schreibt, das erinnert mich am 2. Korintherbrief, der Paulus schreibt, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Auch so dieses Gefühl, Mann, ich erdrückt meine Last. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Das eine ist das Subjektive, ich bin bedrängt, ich sehe keinen Ausweg, aber die Wahrheit ist, ich werde nicht erdrückt werden. Gott hat uns weisen, ich werde keine Versuchung zulassen, die euer Vermögen übersteigt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Die Wahrheit ist, es gibt einen Ausweg. Gott hat einen Ausweg. Verfolgt, bin auf der Flucht, aber nicht verlassen. Bin nicht allein. Selbst wenn ich wandere durch das Tal des Todesschattens, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Das ist die Wahrheit. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen. Aber er sagt dann, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt in uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Also in dieser schweren Zeit schauen wir nicht auf das, was wir sehen, was jetzt vor Augen ist, das Loch, das was schwarz um uns ist, sondern wir dürfen auf das Unsichtbare sehen und diese Wahrheiten ergreifen, diese großen Wahrheiten. Ja, Gott ist am Thron. Er hat die Kontrolle. Und der Psalmist hat Gottes Hand drin gesehen in seiner Situation, auch wenn es manchmal Züchtigung ist. Und hey, wen der Vater liebt, den züchtigt er. Wenn du Mist baust und du wirst nicht gezüchtigt dabei, musst prüfen, ob du in Jesus bist. Denn wen der Vater liebt, den züchtigt er auch. Aber er ist bei uns. Und auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Wir haben nicht diese Hoffnungslosigkeit wie dieser Psalmist im Alten Testament, wir sehen klarer. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus, das Sterben ist Gewinn. Tod, wo ist dein Stachel? Wir haben Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, werden wir auferstehen. Und wir wissen, auch unsere schweren Zeiten sind nicht für immer, wird nicht ewig andauern. Und wir sind nicht allein. Jesus ist bei uns. Und daran können wir uns festhalten. Gott hat uns nie versprochen, dass wir nicht durch solche Zeiten gehen müssen als Christen. Irgendein großer Mann Gottes, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, was Hudson Taylor oder irgendeiner von diesen geistlichen Größen, der hat mal gesagt, bevor Gott einen Mann oder einen Menschen in großer Art und Weise gebrauchen kann, muss er ihn erst durch sehr tiefe Dinge durchführen. Weil es sind die Zeiten, die uns formen und die uns zurüsten zum Dienst. Wie gesagt, wir lesen diese Dinge. Der beste Seelsorger für diesen Psalmisten, für diesen Hemann, wäre einer, der selber durch Depressionen gegangen ist. Und der ihm sagen kann, hey, ich war da. Und du kannst es jetzt gerade nicht sehen, du kannst es jetzt gerade nicht fühlen, aber die Wahrheit ist, Gott liebt dich. Und Gott ist bei dir. Und du wirst nicht ewig drin sein in diesem Loch. Und Gott wird es zum Guten verwenden. Und ich bin bei dir und ich trage dich ein Stück mit. Und Paulus schreibt, dass seine Schwachheit ihn zu Gott getrieben hat. Und dann hat er gemerkt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, wenn ich schwach bin, da bin ich stark. Dreimal habe ich den Herrn angerufen, dass er es von mir nimmt. Wahrscheinlich eine Krankheit auch. Und Jesus hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Und durch diesen schwachen Menschen, Paulus, hat Gott die halbe damalige Welt mit dem Evangelium erreicht. Weiß nicht, wie viele von euch das wissen. Spurgeon, wer hat von Spurgeon schon gehört? Einer der Helden, einer der größten Prediger aller Zeit wahrscheinlich. Sicher der größte im 19. Jahrhundert. Aber wisst ihr, dass er Depressionen hatte? Dass der, könnt ihr es nachlesen, er beschreibt es, dass er manchmal wirklich so das Gefühl hatte, dass er zerdrückt ist und dass er von Gott verlassen ist und dass er verdammt ist und dass er nicht gerettet ist und wahnsinnige Angriffe. Aber sieht, wie Gott diesen Menschen gebraucht hat. Wir müssen nicht verzweifeln. Wenn ich auch wandere durch das Tal des Todesschattens, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das ist die Wahrheit. Amen. Und Gott sei Dank gibt es nicht nur so tiefe Zeiten, sondern auch Psalm 87 und die Hoffnung, die wir haben, dass wir die Quelle des Lebens in Jesus haben und dass wir zu ihm kommen dürfen und die Ewigkeit ja, verherrlicht in seiner himmlischen Stadt, in seiner herrlichen Gegenwart verbringen werden. Amen. Vater, wir danken dir für das Buch der Psalmen. Wir danken dir, dass es so ein ehrliches Buch ist. Ja, wirklich aus dem Leben gegriffen, dass da nichts verschönert wird oder schön geredet wird. Nicht irgendwie so ein, was ein Halleluja-Christsein vorgehalten wird, wo alles immer gut ist und wir sind immer reich und immer gesund, wenn wir dir vertrauen und es geht nie schief und wir sind immer gut drauf. Ich danke dir, Gott, dass wir nicht so ein komisches Plastik-Christsein leben müssen, so ein ja geheucheltes, aufgesetztes, irgendwie immer alles gut, alles schön Christsein, sondern dass es echt ist. Aber Herr, dass du in den Höhen und in den Tiefen unseres Lebens wirklich echt und erfahrbar bei uns bist und dass wir selbst in den schwierigen Zeiten zu dir schauen dürfen und zu dir ausschreien dürfen und wissen dürfen, dass wir nicht allein sind, sondern dass du bei uns bist. Und Herr, gerade hier, wenn wir im Neuen Testament auf Jesus schauen, so viel mehr Licht haben als dieser Psalmist, wir dürfen wissen, dass du eine Zukunft und eine Hoffnung für uns hast. Und dafür sind wir so dankbar, Herr Jesus, dass am Ende alles gut sein wird und alles richtig sein wird und du jede Träne abwischen wirst. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir beten dich an. Und Herr, das soll die Wahrheit sein in unserem Leben, egal ob wir gerade durch eine Hochphase gehen oder durch eine Tiefphase, dass wir Menschen sind, die an dir festhalten und dir vertrauen. Egal was. Stärk uns dazu und bete besonders für die, die gerade durch eine schwierige Zeit gehen. Trag sie, Herr. Wie dieses Gedicht von den Fußspuren, wo der Typ rausgefunden hat, dass du ihn getragen hast in den schweren Zeiten. Danke, dass das die Realität ist. Amen.